SBS in deutscher Sprache.
Wörter sind so etwas wie die Bausteine der Sprache. Sie ermöglichen uns, Ideen zu artikulieren und in der Vorstellungskraft anderer ebenso lebhafte wie detaillierte Bilder zu erzeugen. Übersetzungen sind daher immer auch eine Art Interpretation. Selten stimmt alles genau überein, das ein oder andere kann verloren gehen. Damit wir Deutschen Down Under nicht länger lost in translation sind, begrüße ich heute im Studio Chris Dammann, Geschäftsführer von Dammann German English Translations und zertifizierter Nati-Übersetzer. Chris erklärt uns, wie man die Übersetzungstücken im Alltag erfolgreich umschifft. Für SBS berichtet Katharina Lösche.
Leute, mit mir ist gerade echt nicht gut Cherry-Seating. Ich wollte das Meeting eigentlich canceln, weil ich bin echt busy und gejetlaggt. Aber ihr müsst ein Learning aus der letzten Woche ziehen und geupdatet werden. Wir stehen hier vor einer Win-Win-Situation. Das heißt, ihr müsst reinpowern. ASAP. Sonst war everything for the cat.
Mein Name ist Christian Dammann, ich bin 36 Jahre alt, seit 13 Jahren akkreditierter Übersetzer und mit einer eigenen Übersetzungsfirma selbstständig.
Wie kam es, dass du diese Berufsrichtung gewählt hast?
Sprachen haben mich eigentlich schon immer interessiert und da war es eigentlich nachvollziehbar, dann hier in Australien, als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, auch sowas zu machen. Und hinzu kommt natürlich, dass in Australien die Nachfrage nach Sprachdienstleistungen einfach sehr hoch ist, kontinuierlich wegen der Einwanderung.
Wie viele Sprachen sprichst du?
Also ich spreche Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch und ich habe auch Latein gelernt, aber das spricht man natürlich nicht. Das ist nur dafür da, das Gehirn zu verdrehen.
In so einer Übersetzung steckt ja mehr Arbeit, als man denkt. Man geht da ja Zeile für Zeile durch, denke ich mal, wenn man jetzt ein schriftliches Dokument vorliegen hat. Aber nur ein guter Übersetzer kann ja Sachen so übersetzen, dass sie nicht übersetzt klingen und gleichzeitig aber den Sinn des Ursprungstextes behalten. Das klingt für mich als Laie ein bisschen wie die Quadratur des Kreises. Es soll übersetzt werden, aber es soll nicht übersetzt klingen.
Das stimmt. Also die Aufgabe des Übersetzers ist ja prinzipiell erstmal die Nachricht, die eigentliche Bedeutung der Sprache zu vermitteln. Das heißt, der Übersetzer muss schon nah am Quelltext bleiben. Aber es soll natürlich, wie du sagst, nicht übersetzt klingen. Vor allem nicht bei Texten, die veröffentlicht werden. Und da ist dann eben der Übersetzer gefragt, etwas weiter zu übersetzen und nicht so nah an der Quelle zu bleiben. Oft muss man aber auch sagen, wird das heutzutage von zwei verschiedenen Leuten gemacht. Der Übersetzer übersetzt und ein Copy-Editor geht dann nochmal durch die Übersetzung durch und poliert das Ganze. Das nennt sich also Transcreation, praktisch als Hinzugabe zur Übersetzung, um eben sicherzustellen, dass der Text sich auch absolut natürlich liest.
Wenn man hier nach Australien kommt und eigentlich Englisch gelernt hat in der Schule oder im Berufsleben, dann kommt man nach Australien und hat trotzdem immer noch Schwierigkeiten, sich richtig auszudrücken. Vielen geht es da vielleicht ein bisschen wie Lothar Matthäus. Damals, als er in seiner letzten Karrierestation nach New York gegangen ist und seine erste Pressekonferenz gegeben hat.
Little problems with the language. My English is not very good. My German is better. And I hope in the next months I can learn English or understand all questions. And I hope we have a little bit lucky and can win next year the American Soccer Championships.
Ja, man braucht also wirklich ein bisschen lucky, wenn man in ein neues Land einwandert. Das liegt natürlich auch vor allem daran, dass das, was wir in der Schule lernen, oft auch ein eher theoretisches Englisch ist. Egal jetzt ob Grund- oder Leistungskurs, man liest halt viel, man spricht aber nur ganz wenig im Klassenraum. Und wenn man dann das Ganze im echten Leben ausprobieren muss, dann sieht das schon ganz anders aus. Dann kommen natürlich lokale Akzente noch mit rein. Der australische Akzent ist natürlich auch ein sehr schwieriger, gerade für uns Europäer. Dann kommt natürlich hinzu, dass man nicht nur mit Muttersprachlern interagiert, sondern auch mit Leuten, für die Englisch nur Fremdsprache ist. Man denkt nur an die starken indischen oder asiatischen Akzente. Oh ja, und irgendwie muss man dann eben einen kleinsten gemeinsamen Nenner finden und sich irgendwie verständigen.
Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich habe mich in der deutschsprachigen Gemeinde umgehört und ein paar typische Beispiele gefunden, an denen die meisten Deutschen im Alltagsenglisch in Australien scheitern.
Und zwar die Geschichte war bei meiner Arbeit. Früher hatte ich eine Kollegin, der ging es eines Tages nicht gut und fühlte sich schlecht und sie wurde ohnmächtig. Und Kollegen kamen, haben ihr geholfen, Paramedics waren also alle da und haben sie mitgenommen. Am nächsten Tag ging es ihr immer noch schlecht und sie war nicht im Büro. Während dieser Vorfall passierte, war meine Chefin nicht da und kam also wieder an dem nächsten Tag und sagte, wo ist Tanja? Und ich sagte, ja, furchtbar. Es ist was Schreckliches passiert. Tanya passed away yesterday. Woraufhin sie zu einem anderen Kollegen geht und sagte, es ist ja schrecklich, was hier gestern passiert ist, als ich nicht da war. Ich habe gehört, Tanya passed away. Der Kollege, Gott sei Dank, klärte es auf und sagte, nein, nein, she didn't pass away, she passed out. Und das war ein ganz kleines Wort, das einen Riesenunterschied gemacht hat. Aber es war lustig. Wir haben noch Jahre darüber gelacht.
Ja, schön, dass Sie noch Jahre darüber gelacht haben. Den Unterschied zwischen passed out und passed away ist ein ganz gravierender.
Absolut. Aber es sind gerade oft die kleinen Wörter, die den größten Ärger machen, wenn man erstmal sich im Ausland aufhält. Also gerade die Präpositionen, das ist wirklich ein Wortfeld. Daran erkennt man den Ausländer auch noch nach vielen, vielen Jahren. Es mag alles perfekt sein. Der Akzent mag imitiert sein, perfekt. Die Präpositionen können sehr, sehr leicht noch daneben gehen. Ich habe noch ein paar andere Beispiele dafür. Mhm. Wir Deutschen würden vielleicht sagen, it's the tallest building of the world, aber es heißt natürlich in the world. Oder wir würden sagen, open page 45 of your book, aber es heißt in Wirklichkeit, open your book to page 45. Das sind teilweise Dinge, die recht unintuitiv sind. Mit denen muss man entweder aufgewachsen sein oder man muss sie eben mühsam auswendig lernen.
Das heißt, immer die Verben auch mit der entsprechenden Präposition aufschreiben,
genau,
die dazu folgt.
Genau, und das möglichst auch nie wieder vergessen.
Ja, hast du da eine Eselsbrücke bei manchen Sachen?
Nicht wirklich. Das sind historisch gewachsene Sachen, die lassen sich logisch nicht mehr begründen. Man muss es einfach auswendig lernen. Und auch hier gilt natürlich, je öfter man es verwendet, je mehr man auch im Alltag spricht, gerade wenn man neu ankommt, desto leichter kann man das dann auch dauerhaft sich merken.
Hattest du, als du nach Australien gekommen bist, eine Lost-in-Translation-Geschichte, dass du gedacht hast, oh Gott, eigentlich kann ich ganz gut Englisch, aber irgendwie verstehe ich die Aussies nicht?
Ja, da ist so eine nette Geschichte, aber recht peinlich auch. Und zwar war da ein Freund, der hat seine Frau gefragt, ob sie ein Light-Handy hätte. Und ich dachte mir, was meint er denn damit, ein Light-Handy? Und das waren aber, er meinte, die Streichhölzer zur Hand. Und ich dachte mir, ein leichtes Handy, naja, die sind ja alle klein geworden, aber so kann man sich vertun.
Das ist wirklich sehr lustig, das ist ganz herrlich. Und natürlich auch hier wieder ein schönes Beispiel für einen False Friend. Das Wort Handy wird ja im australischen Englisch überhaupt nicht verwendet. Das ist ja praktisch der ausschließlich europäische oder deutsche Begriff für das Mobiltelefon. Solche Beispiele gibt es viele, dass eben man sich pseudo-englische Wörter ausdenkt oder nicht ausdenkt, die sich in einer Sprache mit der Zeit entwickeln, mit denen aber englische Muttersprache überhaupt nichts anfangen können.
Hast du da noch mehr Beispiele?
Ja, ein weiteres Beispiel, das auch zu Verwirrung führen kann, ist zum Beispiel der Smoking. Dieses Kleidungsstück würde in englischsprachigen Ländern entweder als Tuxedo oder als Dinner Jacket beschrieben werden, aber niemals als Smoking. Oder noch ein bisschen bizarrer, erinnerst du dich an diese Bodybags aus den 90er Jahren?
Ja.
Das waren so Umhängetaschen, die man sich so schräg über die Schulter warf.
Ja.
Sehr beliebt, gerade auch bei Fahrradkurieren, aber im Englischen heißt Bodybag eben ausschließlich Leichensack. Deswegen wurden diese Tüten oder diese Taschen hier nie so vermarktet.
Gott sei Dank.
Ja, eine Messenger-Bag wäre das dann hier in Australien. Weitere Beispiele, ein schönes altes Auto, in Deutschland der Oldtimer. Der Oldtimer ist in Australien aber eher ein alter Mann, der schon viel erlebt hat. So ein Auto würde man dann eher als Classic Vehicle oder als Vintage Car bezeichnen, aber definitiv nicht als Oldtimer. Und der Videoprojektor, der heißt in Australien auch nicht Beamer, sondern einfach nur Videoprojektor. Das ist auch eine deutsche Erfindung, das Wort.
Ja, das sind diese Scheinanglizismen, die es in unsere deutsche Sprache geschafft haben. Du hast, glaube ich, noch ein paar mehr Beispiele. Handy. Zur Hand.
Ja, genau. Ja, es ist also ein sehr verbreitetes Feld. Zum Beispiel auch der Talkmaster. Auch eine schöne deutsche Erfindung. Das wäre im Englischen eher der Host. Oder auch, um mal etwas sportlicher zu werden, so ein Fahrrad, das man sich zu Hause hinstellt und auf dem man dann seine Übungen im heimischen Wohnzimmer macht. Das wird ja gern als Home Trainer bezeichnet. Ein Begriff, der hier vermutlich nur zu Verwirrung führen würde. Das ist natürlich ein Exercise Bike.
Meine liebe Freundin hatte noch so einen auf Lager.
Andere Geschichte. Wir wurden zum Supper eingeladen und es war Sommer. Es war recht heiß und ich dachte mir, was sollen wir mit einer Suppe? Es stellte sich heraus, es war eben Abendessen. So ist es nun mal hier in Australien.
Zum Supper. Ja, also Mahlzeitenbegriffe sind natürlich auch etwas extrem Verwirrendes. In Australien gibt es ja tatsächlich sogar Gegenden, wo das Mittagessen als Dinner bezeichnet wird, um das Ganze noch zu komplettieren. Also generell muss man ja erstmal sagen, wird eben in Australien und in England auch eine Mahlzeit auch gerne als Tee bezeichnet, weil man eben früher dazu Tee getrunken hat. Um das mal jetzt etwas aufzudröseln, In Australien, der High Tea ist eben eine Art formales Nachmittagsessen, wo es dann eben Leckereien gibt und so eine Etagere. Also das ist eher was Besonderes. Ist aber historisch gesehen eigentlich das simple Arbeiteressen aus England. Also in England ist der High Tea etwas ganz, ganz Simples, weil es abends um 18 Uhr gegessen wird. Während der Afternoon Tea das Formale ist, was hier in Australien eben der High Tea ist. Meistens ist es hier in Australien hingegen wirklich so, dass wir das Mittagessen als Lunch bezeichnen und das Abendessen entweder als Dinner oder Supper. Aber in ländlichen Gegenden gerne eben auch den Dinner als Lunch und dann abends den Supper als Tea.
Genau, das ist mir passiert. Wir wurden zum Tea eingeladen. Oh, you have to come over for tea, wie es dann immer so schön heißt. Und dann habe ich gesagt, ja, wann denn genau? Und dann sagte sie 6 Uhr. Und dann dachte ich, das ist aber komisch, Tee und Kaffee um 6 Uhr. Wir Deutschen haben das Punkt 3. Wir haben das schön aneinander vorbeigeredet, bis wir dann das gelöst haben, dass ich von einem Nachmittagskaffeekränzchen praktisch gesprochen habe und sie vom Abendessen.
Ja, das sind auch die Sachen, auf die einen keiner vorbereitet. Das liest man in keinem Lehrbuch, das lernt man nicht in der Schule. In die Fettnäpfchen muss man einfach selber reintreten.
Hast du da auch so ein Beispiel? Bist du in Fettnäpfchen getreten, als du nach Australien gekommen bist?
Ach ja, kleinere. Ich weiß noch, ich saß einmal mit meiner Frau in einem Restaurant. Wir wollten bestellen und es kam und kam keiner und es ging 10 Minuten ins Land und 20 und 25. Wir haben uns schon sehr über den schlechten Service geärgert, haben auch tatsächlich dann auf deutsch unfreundliche Art den Kellner herbeigewunken, der uns dann aber darauf hingewiesen hat, dass wir natürlich unsere Mahlzeiten am Counter bestellen, was ja hier in Australien ein sehr verbreitetes Modell ist. Wir kannten das nicht, wir haben brav gewartet und ja, sind eben voll reingetreten, dieses Fettnäpfchen. Ja, also kulturelle Normen, die man nicht kennt, sehr schwer im Vorfeld alles richtig zu machen. Wenn man Glück hat, hat man vielleicht einen australischen Partner oder australische Freunde, die einen da sanft einführen in diese Thematik. Aber ansonsten, ja, kann das natürlich auch mal richtig in die Hose gehen. Ja,
das stimmt. Du sagst, man kann sich da ruhig entspannen und man darf seine Fehler machen. Und gerade die Australier sind natürlich auch ein sehr aufgeschlossenes Völkchen, dass man hier trotzdem dann weiterkommt im Gespräch.
Ja, genau. Meine Frau saß in einer Vorlesungsveranstaltung in der Uni und es wurde eine Exkursion geplant. Und der Dozent legte entsprechend dann den Zeitpunkt fest für dieses Treffen, wo alle Studenten sich einfinden sollten. Und er sagte, we meet here at 12 p.m. on the dot. Und meine Frau schaute gleich erstaunt nach oben, weil sie hatte wirklich keine Ahnung, wo denn dieser Dot jetzt schon wieder war, welcher Ort auf dem Campus das sein sollte und hat dann leider diese Frage auch gestellt vor der versammelten Mannschaft. Natürlich heißt on the dot in Wirklichkeit sharp, also genau um 12 Uhr und nicht 15 Minuten später. Und das hat entsprechend zu sehr großer Erheiterung geführt.
Ja, dann sitzt man aber auch da in dem Moment und denkt so, ah, ja klar, logisch.
Natürlich. Danach ist alles absolut klar. Aber man ist dann unsicher, man möchte die Situation nicht verstreichen lassen, man hat Angst, was falsch zu machen und gerade deswegen macht man es dann oft besonders falsch.
Ich hoffe, mit der Zeit, je länger man hier lebt, umso besser kriegt man die Stolpersteine in den Griff.
Es ist natürlich auch ein Lernprozess, durch den man hier geht, wenn man hier hinkommt. Die ersten Jahre sind in vielerlei Hinsicht immer am schwierigsten. In dem Zusammenhang wollte ich auch noch auf eine Dienstleistung des Department of Home Affairs hinweisen. Es gibt nämlich einen kostenlosen Übersetzungsdienst für Ausländer, die neu hier sind. Das nennt sich Free Translating Service und Leute, die in den letzten 2 Jahren hier in Australien angekommen sind und ein bestimmtes permanentes Visum haben, können persönliche Dokumente wie Führerscheine, Arbeitszeugnisse, Uni-Unterlagen und so weiter kostenlos dort übersetzen lassen. Also wen das interessiert, einfach mal googeln nach Free Translating Service und schauen, ob man da einen Anspruch drauf hat. Es ist ein nützlicher Service, gerade auch, und das wissen wir alle, wenn das Einwandern so extrem teuer ist, man hat diese wahnsinnigen Visumskosten, man muss seinen Haushalt neu einrichten, man hat Verwaltungskosten. Da freut man sich, wenn man ein bisschen was sparen kann.
Ja, bedanke mich ganz herzlich, dass du heute mein Studiogast warst. Vielen Dank, Chris.
Ja, gerne.
Katharina Lösche für Radio SBS German.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.